Lieber priesterlicher Mitbruder Pfarrer Ramoser, meine lieben priesterlichen Mitbrüder, liebe Brüder im Diakonat, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Zu Beginn des Vortrages will ich die Bitte um die Gaben des Heiligen Geistes für uns alle aussprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, unser Vater, in der langen Geschichte deiner Kirche hast du immer wieder die Herzen der Gläubigen durch die Kraft und Liebe, durch die Einsicht und durch den Mut des Heiligen Geistes gestärkt, damit sie so im Heiligen Geist immer wieder erkennen, die Gläubigen und die ganze Kirche, was recht ist vor dir, aber auch vor unserem eigenen Leben und für unser christliches Zeugnis. Und so bitten wir dich, sende uns die 7 Gaben des Heiligen Geistes, die Gabe der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Stärke, der Wissenschaft, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, in der Liebe des Heiligen Geistes. Amen. Und so segne, behüte und stärke euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lohnt es sich, heute noch ein Christ zu sein? Diese Frage, so bin ich überzeugt aus meiner ganzen seelsorglichen Erfahrung bis zur Stunde, ist ganz wichtig und ganz entscheidend und wird vielleicht manchmal auch sehr zweifelnd und unsicher beantwortet. Es fehlt in der Öffentlichkeit nicht an der Meinung, die immer wieder sehr stark herausgestellt wird, Religion, das ist doch Privatangelegenheit, das ist doch eine Angelegenheit für das stille Kämmerchen und wenn es noch irgendwelche so Phantasten gibt, die können ja dann irgendwo in eine Kirche noch gehen und sich mit Religion befassen. Vollkommen falsch. Genau die Forschung über die Entstehung von Religion geht zurück wirklich auf den Anfang der ganzen Menschheitsgeschichte. Und das macht uns ganz deutlich, die Paläontologie, das heißt Altertumsforschung, macht uns ganz deutlich die Archäologie. Sobald der Mensch aufgetreten ist, im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen, auch zu höher entwickelten Tieren, hat der Mensch 3 Fragen gestellt. Die Frage, woher komme ich überhaupt? Ich habe mich ja gar nicht selber gemacht. Von wem stamme ich denn eigentlich ab? Sicher von meinen Eltern, aber die Eltern haben mich nicht gemacht, wie ich entstanden bin im Schoß meiner Mutter. Die zweite Frage: Was ist mit meinem Leben, meinem Dasein, wenn es zu Ende geht? Endet es irgendwo in einem Nichts? Ich könnte auch drastisch sagen, wo es einen Sarg gegeben hat, Deckel drauf und dann verschwunden im Loch oder in einer Brosekaspel die verbrannte Asche von dem Leichnam. Ist das dann das gewesen? Ist damit alles aus und vorbei? Und die dritte Frage: Ja, welchen Sinn hat denn überhaupt dieses Leben? Welchen Sinn hat mein Dasein auf dieser Erde? Auch in der Beziehung zu den anderen, zu den Mitmenschen. Das sind ganz entscheidende Fragen, meine lieben Schwestern und Brüder im Glauben, meine Zuhörer. Und das gehört nicht ins stille Kämmerchen. Das gehört zum ganz selbstverständlichen, nachdenkenden Dasein unseres menschlichen Lebens. Und Religion, was heißt denn eigentlich Religion? Religion kommt von dem lateinischen Tunwort religere oder religare. Und das heißt, sich rückversichern, dass sich hinter meinem Rücken eine gewisse Festigkeit habe, dass ich rückversichert bin und dass mir ganz klar ist, ich bin nicht irgendwie ein Zufallsprodukt irgendeiner Evolutionsgeschichte, einer Entwicklungsgeschichte, sondern ich bin bewusst gewollt und ich kann mich bei einem anderen, bei einem Größeren zurücklehnen, anlehnen. Und auf diese Weise dann eben auch den Halt finden für mein Leben im Glück, in der Freude, aber auch in Leid, Sorge und Not und auch im Augenblick des Todes. Und diese Tatsache, meine lieben Zuhörer, ist von Anfang an in der Menschheitsgeschichte, ich sage es noch einmal, in der Altertumsforschung, Paläontologie, auch dann in der Grabeserforschung, in der Archäologie ganz klar und eindeutig bewiesen. Und es hat sich dann so entfaltet, dass es in der Religion selber, in den Vorstellungen der Religion unterschiedliche Entwicklungen gegeben hat. Es gab verschiedene Völker, die in der Weise an etwas Größeres, an eine größere Einheit oder als Ursprung für die ganze Welt, sage ich, wir würden heute sagen, für das Universum oder für mich selber geglaubt haben. Es gab dann auch die Entwicklung, dass man sich mehr dann eben innerhalb dieser Welt ausgerichtet hat und dass zum Beispiel die Kultur, eine der größten Kulturen im Altertum, ist die Kultur Ägyptens gewesen mit dem Pharaonenreich und das hat diese Bedeutung gehabt, dass die Sonne, und ohne das Licht der Sonne gibt es kein Leben, dass die Sonne als die oberste Gottheit angesehen worden ist und die Inkarnation, die Fleischwerdung der Sonne, also greifbar, sichtbar, erfahrbar, ist der jeweilige Pharao gewesen und ist dann als inkarnierte Person von der Sonnengottheit auch angebetet worden. Und die zweit andere größte Kultur ist die Kultur von Mesopotamien gewesen, von dem Zweistromland Euphrat und Tigris von Mesopotamien und der Turmbau von Babel. Das ist nicht irgendwie ein übermütiger Turmbau gewesen, sondern das war ein Tempelbau. Und mit unseren Worten gesprochen, die haben damals schon so eine Art Scherenfernrohre gehabt und die Priester des Tempels sind weit, weit hinaufgestiegen in die Höhe, um die Veränderungen am Mond zu beobachten. Mond galt als die Gottheit schlechthin, als die oberste Gottheit. Die Sterne sind, wir könnten sagen, solche Vasallen der obersten Gottheit gewesen. Und man hat dann die Veränderung am Mond und am Sternenhimmel beobachtet und so dann auch das Schicksal des Stammesfürsten oder der Stammesfürsten und einzelner Personen abgelesen, wie das so in Veränderung von Mond und Sternen sichtbar geworden ist. Und um die Ziggurat, um die Stadtburg in Babylon, wurde als inkarnierte, als fleischgewordene Gottheit des Mondes und der Sterne ein weißer, fehlerloser Stier in Prozession herumgeführt und als solcher dann eben als die Verkörperung der Mondgottheit angebetet. Im 6. Jahrhundert unter Siddhartha Gautama, sag nochmal 6. Jahrhundert vor Christus, ist dann der sogenannte Buddhismus entstanden in der Weise, dass eben hier eine Person gesehen worden ist, als eine Person, wie das ja heute vielfach dann da und dort, selbst in Schaufenstern oder Wohnungen von Christen dargestellt ist, eine Person in absoluter Ruhe sich befindend und im Grunde genommen ein Abbild von Siddhartha Gautama und das Streben eben dieser buddhistischen Anhänger und Mönche bis auf den heutigen Tag ist das Verlangen, mit sich selber ganz zur Ruhe zu kommen, mehr und mehr zur Empfindungslosigkeit zu kommen und dann die Sinnhaftigkeit darin zu sehen, keine allzu große Freude oder kein allzu großes Leid mehr zu empfinden und dann schließlich im Nirvana, in der Empfindungslosigkeit, dann die Seligkeit, das endgültige Glück zu finden. Empfindungslosigkeit. Also man empfindet weder was Positives noch was Negatives. Damit ist dann die Erlösung gegeben. Interessanterweise hat dieser Siddhartha Gautama allerdings vorausgesagt, nach ihm wird einer kommen, der noch größer ist als er. In gewisser Weise kann man auch den Hinduismus dann in Verbindung bringen mit dem Buddhismus. Als Eichstätter Bischof habe ich das ein klein wenig anschaulich erlebt, weil nämlich eine Partnerdiözese, die älteste nicht-europäische Partnerdiözese in der ganzen europäischen katholischen christlichen Kirche, ist Pune. Pune liegt südöstlich von Bombay. Und es ist damals unter dem Bischof Schröffer 56, 57 als Partnerstadt der Diözese Eichstätt ausgewählt worden. Ich bin dann nach meiner Bischofsweihe in Eichstätt im Jahr 1996 nach Pune gekommen, habe dort mit dem Bischof Valerian de Souza Kontakt aufgenommen und habe dort innerhalb von 14 Tagen mit ihm zusammen so die Diözese bereist. Und da ist mir dann das schon aufgefallen, ich bin auch mit Hindus zusammengekommen. Hinduismus hat Hunderttausende von Gottheiten. Aber die Hindus sind schon ausgerichtet auf wiederum auf etwas anderes, auf etwas Größeres und suchen eine gewisse Ruhe in sich selber und haben auf diese Weise auch einen verhältnismäßig guten Kontakt untereinander. Und was mich überrascht hat, in Pune an jedem Tag in der Woche, an einem bestimmten Tag, ich glaube es war der Donnerstag, wird der Antonius von Padua verehrt. Und da sind auch Hindus dabei gewesen, die also zu dieser Verehrung des Antonius von Padua gekommen sind und sogar bereit waren, Erinnerungskerzen nicht selber zu kaufen, sondern auch an andere, an Besucher zu verkaufen. Und daraus hat sich dann die sogenannte Esoterik entwickelt. Und da muss ich schon positiv kritisch sagen, ja, Esoterik. Bei uns gibt es so mittlerweile in ursprünglich katholischen Pfarreien so und so viele esoterische Gruppen, die dann immer wieder zusammengeführt werden mit Blumensträußen, mit diversen Pflanzen, dann mit Tänzen, mit Yoga-Übungen und so weiter. Auch der Hintergrund Reinkarnation, Wiedergeburt und das Ganze nennt sich Esoterik. Und wenn ich frage, was ist denn eigentlich Esoterik? Gibt es kaum eine Antwort. Das ist ein griechisches Lehnwort. Hosoter heißt der Retter, der Befreier. Und Esoterik heißt, sich aus sich selbst heraus befreien. Ist das nicht eine totale menschliche Selbstüberschätzung? Sie und ich, wir können uns doch nicht aus uns selber heraus befreien. Ich kann mir nicht aus mir selber heraus eine innere Freiheit, einen Frieden, eine Gelassenheit, einen Mut zum Guten geben. Das kann ich aus mir selber heraus nicht. Und dann erhebt sich die Frage, ja, will ich wiedergeboren werden als ein Vogel oder als eine andere Art von Tier oder als ein anderer Mensch, den ich vielleicht geachtet habe, will ich wiedergeboren werden? Und das sehen wir schon, es gibt also wirklich diese unterschiedlichsten Ausrichtungen religiöser Vorstellungen in der Geschichte der Menschheit, muss man ganz achtungsvoll sagen. Aber es gibt diese Ausrichtungen und damit will ich ganz deutlich herausstellen, die Religion, dieses Sich-Rückbinden, das Sich-Rückversichern bei einem anderen, bei einem Größeren und Sinnhaftigkeit für das Dasein zu finden, das gehört seit Anfang der Menschheitsgeschichte zu uns Menschen. Und Religion hat nichts mit einer so abgeschobenen Privatangelegenheit zu tun, sondern ist ganz wesentlich in unser Menschsein hineingelegt. Und in dieser ganzen Geschichte der religiösen Entfaltung spielt ein Volk, das im Gegensatz zu Ägypten, zu Babylon, den Großreichen des Altertums verhältnismäßig klein und unbedeutend gewesen ist, sowohl in politischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht unbedeutend. Das Volk Israel. Und Israel, hebräisch, heißt das Volk Gottes, Streiter des Herrn. Streiter des Herrn heißt Israel. Und die Israeliten treten auf in einer nicht in allem so unbedingt beweisbaren Art, aber das Auftreten der Israeliten beginnt mit dieser ganz entscheidungsvollen Aussage: Sonne? Nein, Sonne ist keine Gottheit. Der Pharao ist nicht die Verkörperung der Sonnengottheit. Mond, Sterne, ein weißer Stier oder sonstige Erscheinungsformen. Nein, keine Gottheit. Nein, Gott ist ein ganz anderer. Das sind Geschöpfe von diesem anderen, von diesem Größeren. Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, ganz zu Recht, ja, wer ist dann dieser andere? Wer ist dann dieser Größere? Und da gibt es, und das können wir wirklich glauben, das hat mit einem frommen Märchenbericht gar nichts zu tun, da gibt es eben im Alten Testament in diesen ganzen Artikeln vom Buch Genesis, von diesen verschiedenen Büchern, gibt es entsprechende erklärende Aussagen. Und das Entscheidende ist der Name dieses Gottes. Und der Name dieses Gottes ist Yahweh. Und das kann ich übersetzen, ich bin, der ich bin. Aber ich kann es noch weiterführende Übersetzungen, ich bin da, ich bin für dich da. Und dass eben dieser ganz andere, dieser größere, dieser im Letzten unbegreifliche und unvorstellbare immer wieder in Beziehung tritt zu uns Menschen. Wir sprechen vollkommen zu Recht von einem Bündnis zwischen einem der ersten Menschen, Abel, der diesen anderen erfahren hat und dem er seine Früchteopfer dargebracht hat, im Gegensatz zu seinem Bruder Kain. Die nächste Erfahrung eines Bündnisses ist das Noach-Bündnis in Verbindung mit diesem Bericht über die Sintflut, die tatsächlich stattgefunden hat. Kein frommes Märchen. Und eine weitere Verbundenheit ist dann nämlich diese Sache mit dem Abram, später dann Abraham. Und es ist schon bewegend, auch für mich immer noch, obwohl ich ja die Texte kenne und die ganzen geschichtlichen Erfahrungen, dieser Abraham wohnhaft in Mazedonien, in Ur, Chaldea, in Ur bei Chaldea, in einem mesopotamischen Gebiet, eben mit dem Turmbau von Babel und eben mit dieser ganzen Mond- und Sternenreligion. Und dass dieser Abram dann diesen anderen erfährt, aber nicht als Mond und Sterne oder einen weißen Stier, dann seine Heimat Ur in Chaldea verlässt und in das Gebiet zieht, das ihm dieser ganz andere so gesagt hat, er soll weggehen, um eben mit dieser einmaligen Gotteserfahrung nicht wieder in die Vielgötterei zu verfallen. Und mit dem Abram, 16. Jahrhundert vor Christus, mit dem Abram ist eines bewegend, dass er dann in einer gewissen Prüfung seines Glaubens die Aufforderung bekommt, den Sohn, den er im späteren Alter mit gezeugen konnte, mit seiner Frau, den Isaak, und wir dürfen die Altersdaten des Alten Testamentes nicht mit unseren Jahren vergleichen. Das muss ich auch im Nebensatz gleich dazu sagen. Wir wissen nicht, wie lange ein Jahr im Altertum gedauert hat. Wir wissen nicht, wie viele Monate es in einem sogenannten Jahr gegeben hat. Die älteste Zeitmessung aus dem Altertum, die bis zum heutigen Tag bei uns gilt, ist das Zeitmaß der 7 Tage. Und heute ist der 2. Tag dieser neuen Woche. Das Zeitmaß der 7 Tage, sodass wir mit Altersaussagen schon zurückhaltend sein müssen, wenn es da heißt, er ist 150 oder 160 Jahre alt geworden. Das ist eine andere Zeitberechnung. Die einzige wirklich nachgewiesene Zeitberechnung in der Menschheitsgeschichte damals wie heute ist das die 7-Zahl der Tage, dieses Maß von einer Woche. Der Kommunismus wollte das ja verändern, aus wirtschaftlichen Gründen, ist aber daran gescheitert. Also das ist so in der Menschheit, dieses Zeitmaß im innersten Bewusstsein und im Tun und praktischen Leben so erfahrbar, dass es nicht verändert werden kann. Und ich komme jetzt zurück auf den Abram, der diesen Sohn im relativ hohen Alter nach langer Sehnsucht empfangen hat und ihm dann von dem anderen, von dem Jahwe gesagt hat, er soll den Sohn opfern. Und da kann man sich fragen, ja, warum denn eine solche Anordnung an den Abram, den Sohn, den er mit Sehnsucht erwartet hat, als Opfer darzubringen? Uns ist es gar nicht mehr bewusst. Also in unserem Lebensbereich, es gab im Altertum, in den verschiedenen Religionen Menschenopfer. Und zwar vor allen Dingen männliche Jugendliche, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, oder auch Jungfrauen. Die sind den unterschiedlichen Gottheiten als Gabe, als Opfer mit verschiedenartigen Bitten dargebracht worden. Und so jetzt dem Isaak, ja, eben von Jahwe her, bring diesen Sohn zum Opfer dar. Und der Abraham gefolgt. Der Abraham geht, nimmt den Sohn, nimmt das Brennholz mit und der Sohn fragt, ja, wo ist denn das Opfertier? Keine Antwort auf diese entscheidende Frage. Und dann geht es eben hin zu diesem Opferberg. Und der Abram in seinem Glauben an diesen einen und wahren Gott so stark, dass er den ersehnten Sohn als jungen Mann jetzt zum Opfer darbringen soll. Und dann kommt die Stimme Gottes, nein. Und deshalb so diese Aufforderung, dass Gott sagt, bei mir nicht. Für mich gibt es keine Menschenopfer, sondern der Mensch ist geliebtes Geschöpf Gottes und ein Mensch kann mir nicht geopfert werden. Und damit wird durch dieses Verhalten dann und durch diese klare Aussage, er findet dann im Gebüsch findet er ein Tier, das dann geopfert wird, ganz klar gesagt, keine Menschenopfer. In keiner Religion bitte keine Menschenopfer. Und dann kommen, jetzt mache ich einen Sprung, fahre eine Seitenstraße, kommen dann ja kritische Aussagen über die Eroberung von Amerika, besonders Mittel- und Südamerika, durch die Spanier und die Portugiesen. Und die haben sich ja bloß wirtschaftlich bereichern wollen, ihre politische Macht ausdehnen wollen. mag bis zu einem gewissen Grad stimmen. Aber wer sagt denn, dass bis zur Entdeckung Amerikas durch die Christen in den Indianerstämmen Menschenopfer durchaus gang und gäbe waren? Und zwar, dass junge Männer, wie ich sagte, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, den unterschiedlichen Gottheiten dargebracht wurden. Und bei aller Mangelhaftigkeit, auch der Christianisierung, wir sind immer reformbedürftig, bei aller Mangelhaftigkeit hat aber durch die Christianisierung und durch die Verkündigung der Liebe dieses einen und wahren Gottes hat nämlich in diesen indianischen Völkern dann das Menschenopfer eben auch Ende des 15., dann 16. Jahrhunderts ganz und gar aufgehört. Und das geht eben zurück auf diese Erfahrung des Abram, der dann ja als Abraham bezeichnet wird von Gott, von dem Jahwe, wegen seines treuen Glaubens. Er wird der Vater vieler anderer glaubender Menschen sein. Und diese Entwicklung geht dann eben weiter, sicher immer wieder in einer ganz unterschiedlichen Gefährdung auch, weil die Israeliten sich auch immer wieder von den umliegenden Kulturen und Völkern zu einer Vielgötterei verführen ließen. Dann kommt Mose. Mose, der aus dem Wasser gezogene, dann der Berg Sinai, ich will nicht zu viel jetzt, das würde zu weit führen, dann eben auf dem Berg Sinai die Erfahrung dieses seines Gottes, des Gottes der Väter, Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit der Lebensordnung der 10 Gebote. Und da müssen wir eines ganz deutlich sagen, und das kann ich heute jedem Kind in der Grundschule, das kann ich jedem Jugendlichen ganz sachgerecht vermitteln. Die 10 Gebote, die ersten 3, betreffen die Beziehung Gottes zu mir und meine Beziehung zu Gott. Und die übrigen 7 Gebote betreffen unsere ureigene Beziehung, wie ich selber mit mir als verantwortlicher Mensch umzugehen habe und in meiner Beziehung nämlich zu dem Nächsten. Das ist eine grandiose Lebensordnung, die dann durch Jesus später durch das Liebesgebot geradezu vertieft wird. Also diese Lebensordnung mit den 10 Geboten der Mose. Und nach dem Mose kam dann die Zeit der sogenannten Richter, dann die Zeit der Könige und dann eben auch die Zeit der Propheten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen an Weihnachten ergangen ist, aber mich bewegt das immer wieder neu, diese Aussage des Propheten Jesaja 600 Jahre vor Jesus Christus an den König Achaz. Der König Achaz war politisch in Verlegenheit gekommen von umliegenden kriegerischen Mächten, wollte sein israelitisches Reich retten, aber mit seinen Überlegungen, mit seinen machtvollen Vorstellungen. Und der Prophet sagt zu ihm, der Jesaja, ja, richte dich doch an Jahwe, bete doch zu ihm, er möge dir helfen. Und dann kommt diese ganz scheinbar fromme Aussage, nein, er möchte Gott also nicht verführen und es wäre zu viel verlangt, sich da an Gott zu wenden. Dann sagt ihm der Jesaja, mit unseren Worten könnte ich jetzt sagen, du bist ein Krüppel. Du bist ein ungläubiger Mensch. Wenn du von Gott kein Zeichen erbittest, keine Hilfe, Gott wird dir ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sein Name wird sein Immanuel. Gott ist mit uns. Also für mich muss ich Ihnen ehrlich sagen, in meinem Glauben ungeheuer bewegend 600 Jahre vor Christus eine solche Aussage. Einen Sohn empfangen, ihn gebären, sein Name wird sein, Immanuel, Gott mit uns. Und so hat sich dann die Erwartung, auch durch die Botschaft der Propheten, schon immer weiter entwickelt, die Erwartung auf einen Messias. Und Messias heißt eben der von Gott Kommende, der von Gott Gesandte. Und ich traue mich jetzt sagen, dass das viele von uns gar nicht so wissen. Und ich habe es auch erst in der neueren Zeit so erfahren aus der Literatur. Es ist also kein frommes Märchen. Es ist einmalig in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ungefähr 40 Jahre vor dem Auftreten Jesu und dann auch 20 Jahre, 30 Jahre nach Jesus gab es, und ich betone noch einmal, einmalig in der ganzen Menschheitsgeschichte die Erwartung, es wird jemand anderer kommen. Es wird eine neue Zeit anbrechen. Es wird eine andere Geschichte geben. Und deshalb verstehen wir dann vielleicht auch besser diese Frage Jesu an die Apostel, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und da gibt es ja dann die unterschiedlichen Antworten. Ja, Johannes der Täufer ist wiedergekommen oder dann der Prophet Elia ist wiedergekommen. Und ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und dann der Petrus, du bist der Messias. Also der von den Propheten Versprochene, der von den Menschen Erwartete. Du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Und das ist dann das Entscheidende in der ganzen Menschheitsgeschichte und damit in Verbindung mit der ganzen Religionsgeschichte. Und ich betone noch einmal die Erwartung aller Religionen damals, auch in der römischen Weltherrschaft, es wird eine Veränderung geben. Es wird sich etwas Neues ergeben. Und deshalb haben wir ja dann auch das neue Zeitalter. Das Zeitalter nach der Geburt, nach dem Auftreten unseres Herrn Jesus Christus. Und meine lieben Zuhörer, auch in den Medien, das ist eben das wirklich entscheidend Christliche. Ich mache schnell einen Sprung in unsere Zeit hinein. Naturwissenschaftlich gibt es durchaus bedenkenswerte Aussagen von Naturwissenschaftlern. Max Frisch beispielsweise, ein Einstein, die sagen, ja, Vorstellung, dass sich da aus Zellen ein ganzes Universum entwickelt haben, so mit den unterschiedlichsten Lebensformen, ausgeschlossen. Also diese Evolution als diese großartige Ersatzreligion herausstellen zu wollen, ausgeschlossen. Und der Max Frisch sagt, das Universum, das wir kaum richtig durchschauen können, das ist nur durch eine absolute Größe entstanden, die schon immer gewesen ist und von niemandem verursacht geworden ist. Aber es bleibt natürlich jetzt die Frage, ja, dem kann man es wirklich sachlich, verstandesmäßig zustimmen. Es bleibt dann aber die Frage, ja, wer ist denn dieser ganz andere? Wer ist denn dieser absolut Unberührbare? Wer ist denn diese absolut schöpferische Größe? Und das ist nun durch diese Aussage des Propheten Jesaja, dann eben durch die Wirklichkeit der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, wirklich in die Tat umgesetzt worden. Für mich ist eines unvergesslich. Ich habe das erste Mal als Regionaldekan der Region Altbayern in der Diözese Augsburg mit Bischof Dr. Josef Stimpfle 1980 meine Heiliglandreise das erste Mal gemacht. Und ich weiß heute noch den Namen von dem Führer, ein gläubiger Jude mit Namen Nathan, hat hervorragend Deutsch gesprochen, mit einem kölschen Slang auf der Zunge, weil er nämlich in der letzten Minute den Hitlerschergen von der Schippe gesprungen ist und sich nach Israel retten konnte. Hat uns hervorragend geführt. Heute kommt man wegen der Mauer gar nicht mehr so unbedingt an diese Orte alle hin. Wir waren in Mamre, diese Eichen, die dort sind dieser Ort, wo Abraham seine Gotteserfahrung wiederum gemacht hat, bei den Eichen von Mamre. Wir waren an den Gräbern von Abraham, von seiner Frau Sarah. Wir waren in den Königsgräbern. Wir waren natürlich in Jerusalem an den verschiedensten Orten, brauche ich jetzt im Einzelnen nicht nennen. Und wir sind dann nach Nazareth gekommen. Und weil der Nathan ein Gespür hatte, und Nazareth ist eine Stadt im Talkessel, hat er den Bus herauffahren lassen auf die Anhöhe. Und wir sind ausgestiegen, wir Mannsbilder haben auch immer wieder geratscht, da und dort an den verschiedenen Orten, aber eigentlich unvergessen, da ist nicht gesprochen worden. Wir sind aus dem Bus ausgestiegen und dann die Stadt Nazareth im Talkessel und in der Mitte der hohe Turm der Verkündigungskirche. Und ich weiß noch bei mir damals genau, dass ich mir gedacht habe, wenn das jetzt hier also Wirklichkeit ist, dann gibt es eine untrennbare, durch nichts mehr zu vernichtende Einheit zwischen dem ganz anderen, zwischen dem Schöpfer des gesamten Universums und unserem so begrenzten menschlichen Dasein. Zu innerster Griff, wenn das wirklich wahr ist, und das ist wahr. Und dann kommt mit einem Mal der Nathan. Und der Nathan hat vorher und nachher nie mehr so mit uns gesprochen. Ich übertreibe nicht. Herr Bischof, meine Herren, wir stehen hier an einem Ort, da kann ich als gläubiger Jude mit Ihnen nicht mehr mitgehen. Wir waren bei den Eichen von Mamre, wir waren bei den Königsgräbern, wir haben die alttestamentlichen Glaubensorte aufgesucht und hier mit mir nicht mehr. Für mich als gläubigen Juden Blasphemie, Gotteslästerung anzunehmen, dass die Kabot Jahweh, die Allheiligkeit Gottes in der Menschwerdung eines Sohnes sich mit dem Dreck dieser Erde und mit dem Blut und mit den Tränen von uns Menschen verbündet. Blasphemie. Niemand hat etwas gesagt. Wir sind dann mit dem Herrn Bischof in die Verkündigungskirche gegangen, war dann Pontifikalamt. Und ich sehe den Nathan heute noch hinten stehen an der Säule, so mit verschränkten Armen und Beinen und schon sehr kritisch schauen, was sich dort vorn an dem Altar mit uns abspielt. Ja. Nachher bin ich zum Nathan gegangen. Ich weiß nicht, ob noch jemand andere ihn angesprochen hat, bin ich zu Nathan gegangen und habe ihm gesagt, Nathan, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre ganz ehrliche Aussage. Dass Sie nicht rumgeredet haben, ja, wir haben jetzt in verschiedener Weise religiöse Erfahrungen gemacht, religiöse Orte aufgesucht, wir sind uns ja alle einig und im Dialekt könnte man sagen, jeder glaubt an Ebbes, aber wer jetzt dieser Ebbes ist, das kann man im Grunde genommen gar nicht sagen. Danke für Ihre ehrliche Aussage. Und um das geht es heute ganz entscheidend, meine lieben Zuhörer. Was ist da passiert, dass dieser Jesus gelebt hat, dass er einen grausamen Tod erleiden musste? Das ist geschichtlich fraglos. Kein vernünftiger Mensch wird das in irgendeiner Weise bezweifeln. Aber Sohn Gottes? Nein. Nein. Blasphemie. Kabot Jahweh, Allheiligkeit Gottes. Bedenken Sie an Weihnachten. Nicht jetzt bloß Lametta und schöne Kugeln und Kerzchen, sondern wirklich im Dreck dieser Erde, weil es kein anderes Quartier mehr gab, in einem Stall geboren. Und wie Sie und ich als Kind mit ausgebreiteten Armen, diese ausgebreiteten Arme sagen, meine Liebe, ich mag dich. Aber Sie sagen auch, ich brauche dich. Ich brauche dich, kleiner kann sich die Allheiligkeit Gottes nicht machen. Die Demut Mut zum Dienen, zur radikalen Hingabe kann absolut nicht größer sein. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist nicht nur ein glanzvolles Lichterfest, mehr oder weniger zum Abschluss eines Jahres. Wer spricht noch vom Geburtstag unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus? Und das ist im Grunde genommen, für mich ist Weihnachten im Grunde genommen letztlich unerklärbar. Es ist unbegreiflich, dass der ganz andere, und das ist es eben, komm noch mal kurz auf Max Frisch zurück, diese absolute Größe, diese ganz andere, sich um deinet und meinetwillen klein macht, dass der einer von uns wird, angewiesen auf die Milch der Mutterbrust, angewiesen auf Kuss und Zärtlichkeit, angewiesen auf die Fürsorge eines Pflegevaters und sind allem gleich, ausgenommen die Sünde. Und bedenken wir das Weitere dann im Auftreten Jesu. Wir haben es an einem der letzten Sonntage gehört, Hochzeit zu Kana. Er tritt nicht auf als der große Macho, nicht als Super Christ, Superstar, Jesus Christ, Superstar, oder als der, der befiehlt und sagt, in die Knie zwingt und ich bin der und der und ich zeige euch schon, wo es lang geht und ihr werdet euch wundern. Nichts von all dem, gar nicht. Unter uns Menschen ist dabei bei einer Hochzeit ein wunderbares Ereignis, wenn zwei Menschen sich für die Zukunft wirklich in echter Liebe Treue versprechen können. Er hilft ihnen aus der Verlegenheit. Und wie geht es weiter? Er tritt nicht auf als der große Superstar. Nein, um wen kümmert er sich zuerst? Um Menschen, die besessen sind. Wir würden heute sagen, vielleicht die depressiv sind, die in einer innersten Traurigkeit, in einem innersten Selbstzweifel, in einer innersten Angst leben. Und die schaut er an mit dem Auge der Liebe. Und die befreit er von ihrer innersten Angst. Das ist das Erste, was er tut. Die Befreiung von der Angst, von der Lebensangst, die Befreiung vom Selbstzweifel, dass sie sich wieder aufrichten können und wissen, ich bin doch jemand, ich kann mich doch achten, ich bin jemand. Dann die zweite Begegnung mit den Kranken. Mit kranken Menschen, vorausgehend allerdings auch mit den Sündern. Für mich ist auch bewegend, wie vier Freunde einen Gelähmten runterlassen durch ein geöffnetes Flachdach, weil so viele Leute da sind. Und Jesus sieht ihn auf der Bahre. Und was sagt er denn zuerst? Mit der Sündenvergebung. Warum sagt er das? Der hat ihn angeschaut mit dem Auge der Liebe, hat in die Augen des Herzens dieses jungen, gelähmten Mannes geschaut und hat erkannt, hier ist irgendetwas nicht in Ordnung. Der ist mit sich selber im Zweifel. Der hat, würden wir sagen, ein schlechtes Gewissen, der ist in sich unruhig. Und was tut er? Er sagt als Erster, deine Sünden sind dir vergeben. Er ist nicht gekommen zu richten, sondern aufzurichten. Die Pharisäer sagen, was fällt dem ein? Gott allein kann das. Und er antwortet ihnen, damit ihr wisst, dass der Menschensohn dazu den Auftrag hat. Steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Haus. Oder die andere Erfahrung mit dem Oberschlitzohr in Jericho, wo in der ältesten Stadt der Menschheit ist, 6. Jahrtausend vor Christus, und der Oberzöllner, der hat sich natürlich super bereichert mit seinem Zolldienst. Der konnte, also wir würden sagen, super Materialist, nicht genug haben. Klettert auf einen Baum, nicht nur weil er so klein war, glaube ich, sondern weil er nicht gesehen werden wollte. Aber diesen Jesus wollte er sehen. Und dann steht Jesus an diesem Baum, schaut drauf und sagt zu ihm, komm herunter, in deinem Haus muss ich zu Gast sein. Und der kommt runter, sicher mit großer Verlegenheit, nimmt ihn auf in seinem Haus und wieder die Superschlauen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, wir könnten sagen, die Supertheologen, sagen, ja, was soll denn das? Weiß denn der gar nicht, bei welchem Oberschlitzohr und geldgierigen Menschen der da eingekehrt ist? Und dann sagt ihnen Jesus, schaut sie an und sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, zu richten, sondern aufzurichten und wunde Herzen zu heilen. Meine lieben Zuhörer, ist das nicht großartig? Nicht zu richten, sondern aufzurichten, wunde Herzen zu heilen. Und welches ist die Reaktion von dem Oberzöllner, dass er vor versammelter Meute sagt, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Er nimmt Abschied von seinem Materialismus und gibt es auch zu, dass er betrogen hat. Und wenn ich jemand betrogen habe, erstatte ich das zwei- und dreifach zurück. Und er hat für sich wirklich das neue Leben hat er sich für sich gefunden. Und dann so immer wieder diese Erfahrungen mit Jesus. Nicht der große Marker und nicht der große sich selbst herausstellende, sondern der ganz unter uns und für uns Daseinende bis zur Totenerweckung. Sei es der Jüngling von Kana auf der Bahre, sei es dann auch die andere Auferweckung der Toten. Und dann die Feier des letzten Abendmahles. Es ist ja auch, wir werden den Palmsonntag bald feiern. Vergessen wir eines nicht. Und immer wieder das Uralte in der Menschheitsgeschichte. Heute besonders stark auch in den Medien vertreten. Oh, Halleluja und Klatschen und großartig, ja fantastisch und wunderbar. Und so wurde er in Jerusalem empfangen. Zweige werden abgebrochen. Die Begeisterung könnte nicht größer sein. Und so haben sie erwartet, so, jetzt ist der da. Und der wird den anderen, dem römischen Kaiser und der ganzen heidnischen Verwaltung hier in Jerusalem und in Israel, wird der denen eins aufs Haupt geben. Und dann werden wir frei sein und werden unsere eigenen Herren sein und er wird unser Herrscher sein in der Nachfolge des stärksten Königs, des Königs David. Und dann passiert nichts. Er tut es nicht. Er geht nicht auf andere zu, um sie zu knechten oder gar zu töten. Er tut von all dem, was man erwartet hat, nichts. Er macht sich nicht selber zum Großkönig, was er hätte ohne weiteres tun können. Und die gleichen, die dann vorher geschrien haben, ein paar Tage, vier Tage später schreien es dann weg mit dem, ans Kreuz mit dem. Weil er den Willen von uns Menschen nach Macht und Herrlichkeit und Selbstverwirklichung nicht erfüllt hat. Und ich will das jetzt nicht vorausnehmen, ich werde in der Heiligen Messe, in der Predigt noch darauf eingehen. Und dann wirklich, wir müssen doch immer ganz klar sagen, meine lieben Zuhörer, die Apostel haben doch nicht verstanden, was der gesagt hat im Abendmahlsaal. Die einfachste Speise der Welt. Mit Brot können wir überall überleben. Nicht irgendwie eine kostbare Speise oder gar ein Brillant oder ein wunderschöner Stein oder Gold oder Silber. Nein, Brot. Ganz einfaches, ungesäuertes Brot. Mein Leib hingegeben für euch. Da haben die innerlich doch den Kopf geschüttelt, sind wir doch ganz ehrlich. Was soll denn das? Und der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, vergossen für euch. Deshalb Wein, weil eben nicht in unseren damaligen Zeit, aber auch heute in vielen Gebieten Wasser verunreinigt ist. Der Wein ist das sauberste und reinste Getränk, mein Blut vergossen für euch. Und das geschieht ein paar Stunden später. Und es ist unwahrscheinlich. Und ich frage mich, meine lieben Zuhörer, ob nicht die geistige uns das geistige Leiden das seelische Leiden, ob das nicht größer war noch als das körperliche Leiden, müssen eines bedenken mit einem Kuss. Das hat jetzt mit Homosexualität gar nichts zu tun. Ein Mann kann einem anderen zum Ausdruck seiner Freundschaft und seines Vertrauens oder Wertschätzung durchaus einen Kuss auch auf die Wange geben. Gell? Mit einem Kuss, der ihm 30 Silberstücke einbringt, verkauft er ihn. Einer seiner 12 Freunde verkauft ihn. Der ist es, den packt ihr. Und sie packen ihn. Und dann Petrus im Hof bei der Magd des hohen Priesters Hannas. Jesus, Jesus, ja, hab ich doch noch gar nie gesehen. Ja, lass doch mich in Ruhe, das ist doch ein Unfug. Den kenne ich doch überhaupt nicht. Und 4 Stunden vorher sagte, und wenn ich mit dir in den Tod gehen müsste, ich gehe mit dir ins Sterben. Gar nichts, hab ich noch gar nie gesehen. Kenne ich nicht. Der Verrat, die Verleugnung, der Spott hat wirklich nicht größer sein können. Und vorausgehend in der innersten Ahnung, was kommt, blutigen Schweiß schwitzend, sagt heute jeder Arzt, wenn du innerste Angst hast, innerste Angst, die an Verzweiflung grenzt, weiten sich die Arterien, stoßen Blut aus und es erzeugt dann einen blutigen Schweiß. Also die Prüfung und die geistige, seelische Belastung, gleichsam menschliche Vernichtung, hätte nicht größer sein können. Er nimmt das alles auf sich. Dann das Kreuz tragen und dann der furchtbare Tod. Deshalb sind ja die abgehaut. Verflucht der Gepfählte. Verflucht der Gepfählte. Wer so zugrunde gerichtet wird, den hat Gott bestraft. Deshalb sind die abgehaut, bis auf den Johannes. Und haben sich hinter verschlossenen Türen und Fensterläden versteckt. Und der heidnische Centurio, dem er die Seite dann auch durchstechen musste, hat sagen müssen, dieser Mensch war Gottes Sohn. Warum? Weil er gegen all den Hohn, die haben ihn ja auch noch verhöhnt, verlacht und verspottet, wenn du Sohn Gottes bist, steig runter vom Kreuz und wir glauben an dich. Er betet für die, ich weiß nicht, ob wir das immer fertig brächten. Er betet für sie, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann, wo es zu Ende war, sagt der Centurio, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und es gibt nichts, meine lieben Zuhörer, in unserem Leben, nichts an geistigem, nichts an seelischem Leid, nichts an Treulosigkeit, nichts an körperlichem Leid, was nicht Jesus vor uns in grausamster Weise durchlebt und durchlitten hat, bis hinein in die Grablegung. Das war ja die vorbei, aus. Und deshalb, ich spreche nie von dem ungläubigen Thomas, sondern von dem realistischen Thomas. Der hat doch recht gehabt. Der hat gesagt, was? Also, ist ja ein absoluter Unfug, da an das Kreuz geschlagen, von Gott bestraft, dann da in das Felsengrab gelegt. Und wenn da irgendwelche fromme Tanten kommen und erzählen, sie hätten ihn gesehen, also dieses Weibergeschwätz, also das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, ihr spinnt alle selber, wenn ich meine Finger in seine Nagelwunden, meine Hand in seine Seite lege. So. Vollkommen recht. Und dann muss ich ihn erfahren. Muss ich ihn erfahren wirklich als den Sieger in seiner unbegrenzten Liebe über alles Böse. Und das Böse ist der Widerspruch gegen die Liebe Gottes und die Folge der Tod. Als Sieger über alles Böse und über den Tod. Er wirklich der Lebendige. Und deshalb, jetzt schließt sich der Kreis, deshalb ganz klar und eindeutig gibt es in der ganzen Religionsgeschichte in keiner Weise diese Erfahrung von dem ganz anderen, der in der Menschwerdung, im Kreuz und in der Auferstehung des Sohnes sich radikal auf unsere Seite stellt. Und ich sage es noch einmal, bei allem Respekt zu unseren Brüdern und Schwestern im Judentum, den alttestamentlichen Glauben, bei allem Respekt und auch bei Achtung vor dem Islam. 632 erst durch Muhammad nach Christus entstanden. Keine Blasphemie, nein, sondern die unbegrenzte Liebe Gottes mit unserem Fleisch und Blut. Und das dürfen wir nie und nimmer verleugnen. Und deshalb auch durch ihn selber. Und das muss ich ganz klar auch gegen alle Attacken im Islam sagen. In vielen islamischen Staaten gab es Religionsfreiheit, die es heute nicht mehr gibt, sondern wo Menschen anderen Glaubens vernichtet und ausgerottet werden. Jesus hat nie jemanden, wir hören es im heutigen Evangelium, zum Glauben gezwungen, nie. Sondern jeder hat die Freiheit gehabt, ihn anzunehmen oder ohne ihn seinen Weg zu gehen. Wir müssen eines ganz klar und deutlich sagen, durch die Menschwerdung Gottes, in geboren im Dreck dieser Erde, mit unserem Fleisch und Blut, kommt es ganz deutlich zur Geltung. Jeder von uns steht dem anderen, gleich welcher Religion, gleich welchen Geschlechtes, gleich welchen Berufes, steht dem anderen wirklich gleichwertig und gleichwürdig gegenüber. Und deshalb ist die Abtreibung auch etwas ganz Furchterregendes und darf nicht sein, weil der Mensch wirklich und jeder von uns war ein Pünktchen im Schoß seiner Mutter. Nach der Samenverschmelzung mit der weiblichen Eizelle, nach der Chromosomenteilung, ein Pünktchen wie ein Pünktchen auf dem I, aber von Gott gewollt und geliebt. Und kein Mensch hat ein Verfügungsrecht über das Leben des anderen. Und jeder steht dem anderen gleichwertig und würdig gegenüber. Und ich schließe mit dem achtungsvollen Blick auf diese Frau, Miriam, Meeresstern, Hoffnungszeichen. Nicht ein gelehrter Theologe, nicht ein Schriftgelehrter, nicht ein hoher Priester und wir brauchen in der katholischen Kirche keinen überzogenen Feminismus, denn durch eine Frau, die bereit gewesen ist, in ihrem gläubigen Verhalten ein neues Bündnis und ein bleibendes Bündnis der Liebe zwischen Gott und uns Menschen einzugehen, durch das Ja einer Frau ist das neue Zeitalter angebrochen und das bleibende Bündnis der Liebe und des Lebens begründet worden.